HR Info. Kultur.
Mit Dagmar Fulle. Vier junge Leute, die sich lachend auf ein Moped drängen, tanzende russische Soldaten, befreite KZ-Häftlinge, die jubelnd ihre Mützen in die Luft werfen. Und natürlich der Matrose, der auf dem New Yorker Times Square eine junge Krankenschwester küsst. Viele bekannte Bilder aus den Tagen um den 8. Mai 1945 erzählen von Glückseligkeit. Das Ende des Zweiten Weltkriegs aber hat viele Seiten. Um einige davon geht es in dieser Ausgabe von HR Info Kultur. In Deutschland findet die Freude über das Kriegsende vorwiegend zwischen Trümmern statt. Auch in Berlin, der ehemaligen Reichshauptstadt. Der 75. Jahrestag sollte eigentlich Anlass sein für eine große Open-Air-Ausstellung am Brandenburger Tor und ein großes Rahmenprogramm drumherum. Corona hat das verhindert. Die Ausstellung gibt es trotzdem in einem großen digitalen Gesamtpaket, das mitten reinführt in die Wirklichkeit der Menschen im Mai 1945.
Es war ein ungeheuer graues Leben, aber mit der Freude, wir sind davongekommen.
Zeitzeugenberichte sind zu hören, Fotos, Texte und Videos erscheinen, wenn man den Mauszeiger über ein großes Panoramabild bewegt. Man sieht den Reichstag, wie er heute aussieht und als Ruine im Mai 45.
Der Reichstag steht natürlich einfach auch als das politische Zentrum. Hier ging letztendlich auch alles los mit der Machtübernahme von 33 über alle politischen Zentren und auch eigentlich das politische Symbol in den Befreiungstagen. Deswegen auch dort das berühmte Bild mit der sowjetischen Fahne oben auf dem Dach des Reichstags.
Erklärt Moritz van Dömen von der landeseigenen Gesellschaft Kulturprojekte Berlin. Er holt tief Luft, um auch die anderen Schwerpunkte der Ausstellung zu beschreiben. Das Brandenburger Tor stehe als Symbol für Berlin, das KZ Sachsenhausen für den nationalsozialistischen Unterdrückungsapparat, der Alexanderplatz für das Alltagsleben. Von jedem dieser Orte gibt es ein 360-Grad-Panoramabild, das man hin und her bewegen kann, um zu den Zeitzeugenberichten und den Hintergrundinformationen zu gelangen. Eigentlich nichts Besonderes. Was aber beeindruckt, ist ein visueller Effekt. Fotos von heute werden mit Aufnahmen vom Kriegsende überblendet. Die Gebäude werden zu Ruinen, ausgebrannte Autos oder Panzer verstellen den Blick.
Man versucht mit ein paar Tricks einfach ein bisschen zu überrumpeln. Schau mal, guck mal, wie sah das eigentlich hier aus? Und das natürlich mit diesen Orten, die man sonst auch vielleicht auch von heute kennt. Und versucht einfach eine Neugier zu wecken, zu sagen, guck mal, weißt du eigentlich, was da hinten dran ist? Kennst du eigentlich die Geschichte hinter diesem vielleicht auch berühmten Bild? Diejenigen, die eben das vertiefen wollen, können immer wieder tiefer einsteigen. Es sind aber genauso Podcasts, die wir produzieren, sprich, das sind Tonspuren. Wir bauen Videos ein von jetzt geführten Zeitzeugen, Interviews, um einfach auch Originalstimmen zu hören.
Dann hoppst du bis zum Himmel und wenn man es geschafft hat, ohne Fehler, war es gut. Und wenn man es nicht geschafft hat, musste man zurückhopsen in die Hölle.
Die Zeitzeugen waren während des Krieges noch Kinder. Sie berichten von Spielen und Bombenangriffen, von Deportationen und dem Überleben im Versteck.
Das sind also sehr individuelle Geschichten und Eindrücke, die aber eben stellvertretend für eine ganze Generation stehen und so dann doch eine gemeinsame Geschichte bilden.
Simone Leimbach hat die Ausstellung konzipiert.
Man kann sie ganz gezielt aufrufen in dieser virtuellen Ausstellung oder man stößt eben immer wieder darauf, wenn man durch diese verschiedenen Ausstellungsräume wandelt.
Spannend ist, dass nicht nur deutsche Zeitzeugen zu hören sind, sondern auch russische, die über das Leben in Leningrad während der deutschen Blockade berichten.
Das ist uns gerade ganz besonders wichtig, weil natürlich erzählen wir die Geschichte auch des Krieges in Berlin und in Deutschland und haben so ein bisschen diese Zentrierung darauf. Aber uns ist es ganz wichtig auf die Dimension, dass es auch nicht nur die Befreiung Berlins oder Deutschlands, sondern wirklich ganz Europas vom Nationalsozialismus war. Und wir haben natürlich vor Augen die berühmten oder bekannten Bilder von zerstörten Dresden oder auch Potsdam oder in Hamburg. Aber letztendlich saßen in Warschau, in Minsk und in vielen, vielen unzähligen Städten Europas gleich aus.
Zusätzlich zur Ausstellung gibt es auch eine App, die die Orte, die in der Ausstellung beschrieben werden, zu dreidimensionalen Räumen macht. Man kann wie bei einem Computerspiel virtuell hindurchlaufen.
Man kann sich das fast gar nicht vorstellen. Und wenn man das aber plötzlich damit sich bewegt, hat man das Gefühl, man ist wie in eine Zeitkapsel gestiegen und es steht plötzlich auf dem Pariser Platz irgendwie Anfang der 30er Jahre und dann plötzlich 1945 und sehe eigentlich, was für ein Unheil hier geschehen ist und kriegt ein anderes Gefühl vermittelt in diesen Bildern fast von Beklemmung.
Ein Angebot an die Generation Smartphone, die allein mit Schwarz-Weiß-Fotos und erklärenden Texten wahrscheinlich nicht zu begeistern wäre. Doch die Ausstellung und die App tun im Grunde dasselbe. Sie veranschaulichen sehr plastisch das Leid der letzten Kriegstage.
Oliver Kranz über die digitale Ausstellung des Berliner Senats und das Kulturprojekt 75 Jahre Kriegsende. Die Angebote sind online bis zum 2. September. Und dabei geht es nicht nur um die historische, sondern auch um die aktuelle Dimension des Themas. Dieser Brückenschlag ins Heute war auch maßgeblich für das Buch Jahrhundertzeugen, die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler. Der Journalist Tim Pröse hat dafür recherchiert und Gespräche geführt. Inge Eicher-Scholl kommt beispielsweise darin zu Wort, die Schwester von Sophie Scholl. Der Sohn des Hitler-Attentäters Klaus Graf von Stauffenberg. Anne Franks Cousin Buddy Elias aus Frankfurt oder Hans Rosenthals Sohn Gerd. Ich habe Tim Pröse gefragt, ihr Buch ist 2016 erschienen, heißt, Ihre Recherchen liegen jetzt einige Zeit zurück. Wenn Sie sich erinnern, wie haben Sie die Zeitzeugen, Ihre Verwandten und Ihre Nachkommen erlebt?
Als besonders beeindruckende Persönlichkeiten, wie aus der Zeit gefallen waren diese Menschen, unvergleichlich mit Ecken und Kanten. Man spürte in jedem Atemzug, dass diese Menschen einiges erlebt hatten und einiges weiterzugeben haben an uns, an unsere Generation.
Darauf kommen wir gleich noch. Erstmal vielleicht noch die Frage, war alles so, wie Sie es erwartet hatten oder haben Sie auch Überraschendes erlebt?
Ich habe eigentlich nur Überraschungen erlebt mit diesen Überlebenden. Diese Menschen waren nie in eine Norm zu fassen. Sie sprengten jedes Muster, jeden Rahmen. Das machte es gerade so abenteuerlich, diese Menschen treffen zu dürfen, weil sie jeden, der mit ihnen redet, überrascht haben. Es ist einfach unfassbar, was die Menschen erlitten haben und von welcher Herzlichkeit die meisten geblieben sind.
Sie selber sind Jahrgang 1970, das heißt auch jemand, der das Ganze aus einem historischen Blick heraus betrachtet, nicht aus dem eigenen Erleben. Haben diese Begegnungen Sie irgendwie verändert?
Ich muss gestehen, dass meine Großeltern nicht über den Krieg reden wollten oder konnten, dass auch die traumatisiert waren. Und so habe ich mir Ersatzgroßeltern wahrscheinlich gesucht, die mir das erzählen, was meine Großeltern mir nicht erzählen konnten. Und insofern war das für mich persönlich auch eine große Bereicherung, dass ich diese Menschen kennenlernen durfte, weil sie haben eine Lücke geschlossen, auch in meiner persönlichen Familiengeschichte.
Das Kriegsende liegt jetzt 75 Jahre zurück, Hitlers Machtergreifung schon 87 Jahre. Was haben uns diese Menschen heute noch zu sagen?
Sie haben ja alles das durchlitten und durchlebt, was uns manchmal so ohnmächtig werden lässt. Wir sind konfrontiert mit Menschen, die zu uns fliehen. Wir sind konfrontiert mit Terror. Wir sind konfrontiert mit neuen Diktatoren in der Welt, sogar in Europa. All das haben diese Menschen schon einmal gemeistert und deswegen sind sie Leuchttürme für unsere Zeit. Was sie erfahren haben, davon können wir doch nur lernen.
Was mir nochmal ganz besonders aufgefallen ist, das ist was, was sich durch das ganze Buch zieht. Das ist ein Verzeihen, also auf ganz unterschiedliche Art. Besonders auffällig vielleicht bei Hans Rosenthal, der die Nazi-Zeit nur sehr knapp und unter erbärmlichen Bedingungen überlebt hat, als einziger seiner Familie, der dann einer der populärsten Showmaster Deutschlands wurde und von sich selber gesagt hat, er sei dankbar und ein glücklicher Mensch. Muss man dazu einen bestimmten Charakter haben, eine besondere Kraft?
Auf jeden Fall. Die hatte Hans Rosenthal. Man muss sich das vorstellen, ein verfolgter Jude, der wenige Jahre, nachdem er die Nazi-Terror überlebt hat, ein ganzes Volk lustig unterhält. Und die ganzen Täter von damals lebten ja noch und schauten ihm zu und waren begeistert von diesem netten Showmaster jüdischen Glaubens, der sie verschonte mit ihrer Vergangenheit, der so groß war, dass er das nicht thematisierte, er ersparte ihnen die Konfrontation mit der Vergangenheit und belustigte sie stattdessen. Ja, wie gefestigt und wie charakterstark muss so ein Mann gewesen sein? Erst gegen Ende seines Lebens hat er ja überhaupt erzählt von seiner sensationellen Errettung mitten in Berlin in einer Schrebergartenkolonie.
Viele der Überlebenden des Holocaust, Hans Rosenthal leider nicht, aber viele andere sind sehr alt geworden. Trotzdem liegt es in der Natur der Sache, es gibt einfach heute im Jahr 2020 nur noch sehr wenige Zeitzeugen. Wird das die Erinnerungskultur verändern oder genügt es, dass wir diese Geschichten aufgeschrieben und auch in Wort und Bild festgehalten haben?
Wir müssen das Feuer, Fackel, die diese Überlebenden in der Hand gehalten haben. Dieses Feuer müssen wir weiterreichen, weitertragen. Das ist die Aufgabe der jüngeren Generation, dass dieses Feuer nicht erlischt. Das liegt in unseren Händen, das ist ein Erbe und damit sollten wir pfleglich umgehen. Deswegen bin ich glücklich, dass ich an Schulen eingeladen werde. Bisher war ich an 100 Sophie-Scholl-Gymnasien zum Beispiel oder Geschwister-Scholl-Realschulen und erzähle von den großen Helden und von ihrem Feuer und versuche, dieses Licht weiterzureichen.
Es ist nun allerdings so, es gab Ende Januar zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz eine Umfrage. Darin haben immerhin 22% der Deutschen, also doch mehr als ein Fünftel der Aussage zugestimmt, die Erinnerung an den Holocaust spiele eine zu große Rolle in Deutschland.
Wir werden weltweit geschätzt, weil wir fast einzigartig in Deutschland es geschafft haben, unsere Vergangenheit, wir sagen dazu, aufgearbeitet zu haben. Nein, wir haben sie wachgehalten. Hören Sie die jungen Israelis, die nach Berlin kommen, hören Sie die jungen Amerikaner, die sind glücklich, dass die Deutschen so besonders behutsam und sorgsam mit ihrer Vergangenheit umgehen. Das zeichnet uns auf der ganzen Welt aus. Wieso sollten wir ausgerechnet damit aufhören? Es ist etwas Positives. Es ist nicht nur das Negative. Es ist eine besondere Kraft, die diese Menschen besaßen und die sie weitergeben können. Es ist durchaus ein ermutigendes Thema.
Sie klingen sehr optimistisch, gerade auch in Zeiten wie diesen.
Das tue ich, um mich nicht zu sehr darüber zu ärgern. Wenn ich diese Umfrage höre, speziell die Sie gerade zitiert haben, habe ich mich unglaublich geärgert. Mhm. Was bleibt uns? Wir müssen doch das Positive weiterdenken, weiterführen, die Kraft weiter aufrechterhalten. Wir dürfen uns doch nicht schwächen lassen von solchen Umfragen und auch nicht zu sehr verdrießen lassen. Das hilft uns nicht. Deswegen bin ich dafür, lassen Sie uns dabei bleiben, lassen Sie uns weiter mit unserer Vergangenheit so wunderbar umgehen, wie wir das in den letzten Jahrzehnten getan haben. Lassen Sie uns nicht das kaputt machen von irgendwelchen Menschen, die einen Schlussstrich fordern.
Sagt Tim Pröse, Autor des Buches Jahrhundertzeugen, die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler, erschienen 2016 im Heine Verlag. Zur Frage, was der Zweite Weltkrieg heute mit uns zu tun hat und warum es wichtig ist, dass wir uns dafür interessieren, gibt es ein umfangreiches Online-Dossier auf hrinforadio.de. Welche Rolle hat die Musik gespielt, kurz vor und kurz nach dem Ende des Krieges? Und welche Bedeutung hatte das Radio, das größte Massenmedium seiner Zeit? Für die Nationalsozialisten war das Radio ein wichtiges Propagandainstrument. Per Volksempfänger gab es Marschmusik, leichte Unterhaltung, Berichte von der Front und in den letzten Kriegsjahren vor allem Durchhalteparolen. Wer heimlich BBC hörte, hörte auch Thomas Mann. Der renommierte Schriftsteller nahm aus seinem kalifornischen Exil während des Krieges insgesamt 55 Radioansprachen auf. Am Tag nach der Kapitulation wandte er sich wieder an seine deutschen Hörer. Er sprach nicht von Befreiung, sondern darüber, wie bitter es ist.
Wenn der Jubel der Welt der Niederlage der tiefsten Demütigung des eigenen Landes gilt, wie zeigt sich darin noch einmal schrecklich der Abgrund, der sich zwischen Deutschland, dem Land unserer Väter und Meister und der gesitteten Welt aufgetan hatte.
Die gesittete Welt mobilisiert schon seit einiger Zeit nicht nur mit Radioansprachen gegen Nazi-Deutschland. Im sogenannten Dritten Reich liegt die Orchesterlandschaft längst brach, Konzertsäle liegen in Schutt und Asche. Derweil kommt über den Äther diese coole neue Musik von Briten und Amerikanern nach Germany.
When a man can proudly say I'm free, we'll be dancing the victory polka.
And we will give a mighty cheer when the ration book is just a souvenir.
Bing Crosby und die Andrew Sisters singen den Victory Polka. Im Blues wird der Sturz des Führers herbeigesungen, hier von Lead Belly. We're gonna tear Hitler down.
We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down. We're gonna tear Hitler down someday.
Blues, Swing, Calypso, Jazz. Der Frankfurter Saxophonist Emil Mangelsdorf ist schon damals als Jugendlicher davon begeistert. Aber in Nazi-Deutschland ist das die Musik des Feindes. Der Jazzpionier Mangelsdorf erinnert daran, dass
unter den Nazis der Jazz nicht gelitten war. Es gab diese große, von Goebbels wahrscheinlich initiierte Bewegung gegen sogenannte entartete Kunst. Und so wurde auch der Jazz in gleicher Weise diffamiert als Niggermusik, als Judenmusik.
Wer Jazz hört, gehört zu einer Geheimgesellschaft der Außenseiter, zur sogenannten Swing-Jugend. Einer dieser Außenseiter ist auch Horst Lippmann, nach dem Krieg erfolgreich mit der Konzertagentur Lippmann und Rau.
Ich habe mir natürlich vorgestellt, wenn jetzt die Amerikaner kommen, gut, Rassengleichheit, Freiheit, Schwarze, Juden, Weiße, alles gleich und alle vereint im Jazz, unglaublich toll. Und dann kamen die und dann habe ich auf einmal festgestellt, dass das also mit der Gleichheit und der Freiheit gar nicht so toll ist, dass da halt auch Grenzen waren zwischen Schwarz und Weiß. Und das bei diesen Amerikanern eigentlich ungeheuerliche Querköpfe waren. Die hätten also gut auch nach Deutschland gepasst. Für die war das halt auch Negermusik und so weiter. Und die wollten mit dem Kram nicht unbedingt viel zu tun haben.
Mit dem 8. Mai 1945 ist die Mission der Alliierten noch nicht beendet. Jetzt, wo wir den Krieg gewonnen haben, schreiben wir Mein Kampf zu Ende, singt Texas Jim Robertson.
Now that we have won the fight, all together we will write the last page of Mein Kampf. We will write it, yes indeed, so the whole wide world can read the last page of Mein Kampf.
The last page of Mein Kampf. Damit ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Nach dem Krieg ist es die angloamerikanische Popmusik, die sogenannte Negermusik, die maßgeblich zur Entnazifizierung der Deutschen beiträgt und den deutschen Soldatenkörper aus dem Drill befreit. Übertragen wird diese ansteckende Musik vom britischen und amerikanischen Radio, von BFBS und AFN. Vielen Dank dafür, liebe Besatzer.
Now that we have won the fight, all together we will write the last page of Mein Kampf.
Klaus Walter über die Rolle der Musik rund um das Kriegsende vor 75 Jahren. Nach rund 2 Monaten Corona-Lockdown kommt ganz langsam wieder Bewegung in die hessische Kulturszene. Die Museen in Kassel öffnen nächste Woche, die in Frankfurt sind bereits wieder geöffnet, wenn auch nur unter strengen Hygieneauflagen und mit eingeschränktem Betrieb. Das Städel beispielsweise bietet eine Ausstellung über Skulpturen im Impressionismus und die Ausstellung im Frankfurter Museum Angewandte Kunst heißt »Life doesn't frighten me«. Das Leben macht mir keine Angst. Ein treffendes Motto in diesen Zeiten.
Tags allein im Museum. Für so manchen Kunstliebhaber eine Fantasie, die im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt jetzt Wirklichkeit wird. Diese Besucherin flaniert allein durch die große Ausstellung über das japanische Modelabel Comme des Garçons. Mit Mundschutz natürlich, denn das ist in allen hessischen Museen nun Pflicht.
Also es ist wunderbar. Ganz toll. Und die Ausstellung ist auch, was ich bis jetzt sehe, super schön. Ja.
Gezeigt werden Dutzende bunte, schräge, atemberaubende und vor allem auch brandneue Kostüme der japanischen Modedesignerin Rei Kawakubo, die ihr Label schon 1969 in Tokio gegründet hat und mit ihren ausgefallenen Ideen eine Nische in der Modewelt besetzte. Life doesn't frighten me. Das Leben macht mir keine Angst. So der Titel der Show, passend in diesen Zeiten. Denn Angst muss hier wirklich keiner haben.
Nee, also es ist gut, wenn Sie mir jetzt mit dem Mikro so nahe gekommen sind. Sie haben ja den Mundschutz. Ja, es ist nicht so gefährlich. Also es ist natürlich gefährlich, aber wenn man den Abstand hält, denke ich, geht es alles schon.
Das Zauberwort heißt Zeitfenster-Ticket. Das ist eine Eintrittskarte, die sich auf einen festen Besuchszeitraum bezieht und online oder an der Museumskasse erworben werden kann. Weil alle hessischen Museen nicht mehr als einen Besucher pro 20 Quadratmeter ins Haus lassen dürfen, verhindern Zeitfenstertickets Staus und Enge. So können wir endlich mal bequem durchs Städel flanieren, ohne den üblichen Besucherandrang. Denn die neue Ausstellung über Skulptur im Impressionismus birgt wieder viele tolle Geschichten und einen handfesten Skandal. Zu sehen ist nämlich die berühmte Balletttänzerin von Edgar Degas, der sich im goldenen Zeitalter des Pariser Nachtlebens auch dafür interessierte, was hinter den Kulissen passierte. sagt Kuratorin Eva Mongi-Vollmer.
Das ist die Tatsache, dass es in der Zeit in Paris hinter der Bühne ein ganz grassierendes Problem der Prostitution gab. Das heißt, die sogenannten Ballettratten waren eigentlich niedere Mädchen, die nicht nur getanzt haben, sondern eben auch für Gönner, Förderer, Interessenten, Freier zur Verfügung standen.
Skandal. Edgar Degas besitzt bereits 1881 die Frechheit, eine junge Frau aus Wachs modelliert in eine Vitrine zu setzen, mit echter Haarperücke und Stofftütü, lebensecht, fast schon wie eine Schaufensterpuppe.
Und das bildwürdig zu machen, war ein Affront. Und das natürlich eben auch noch in dreidimensionaler Skulptur in einer Vitrine präsentiert, 1 Meter groß. Das war schon mehr als ein Affront. Das war schon ein Knockout für den Betrachter, der das damals 1881 auf der Impressionistenausstellung gesehen hat.
Knockout, denn vor allem die männlichen Betrachter fühlten sich beim Anblick dieser Skulptur regelrecht ertappt. Die beiden Kuratoren Eva Mongi-Vollmer und Alexander Eiling präsentieren mit ihrer großen und aufwendig präsentierten Ausstellung En passant, Impressionismus in Skulptur, nichts weniger als die Geburtswehen des Impressionismus im ausgehenden 19. Jahrhundert. Sie zeigen mit ihrer wunderbaren Auswahl an Skulpturen, aber auch an Bildern aus der Zeit, wie frech, wie revolutionär und wie anders die impressionistischen Künstler dachten und damit die künstlerische Moderne auf den Weg brachten. Der Besuch im Frankfurter Städel wird somit trotz oder dank Zeitfenster-Tickets und Hygieneschutzmaßnahmen wieder zu einem Genuss.
Die Museen sind wieder geöffnet. Erste Eindrücke von hr-info-Kulturreporter Jan Tussing in den aktuellen Ausstellungen des Städel und des Museums Angewandte Kunst in Frankfurt. Für viele ganz wichtig in den letzten Wochen, genug Stoff zum Lesen. Auch, um mal was anderes im Kopf zu haben als Corona. Und wenn die Lektüre obendrein noch spannend ist, umso besser. Der Krimi Heaven My Home von Attica Locke führt nach Texas. Donald Trump ist schon zum Präsidenten gewählt, aber noch nicht im Amt. Und das beeinflusst auch die Arbeit der Polizei. Man befürchtet neue Prioritäten, besonders im Kampf gegen die arische Bruderschaft in Texas.
HR Info. Der Büchercheck.
Der 9-jährige Levy King ist verschwunden, Sohn eines im Gefängnis sitzenden Captains der arischen Bruderschaft Texas und schon selbst als kleiner Rassist auffällig geworden. Der schwarze Texas Ranger Darren Matthews wird von seinem Chef Wilson zu dem Fall geschickt. Der Vater des vermissten Kindes will ausführlich über die arische Bruderschaft auspacken, wenn nur sein Sohn gerettet wird. Umfangreiche Ermittlungen gegen die Bruderschaft könnten so endlich zum Erfolg führen. Das vermisste Kind wohnte bis zu seinem Verschwinden mit seiner Mutter, seiner Schwester und einem ebenfalls rassistischen Stiefvater in elenden Zuständen. Und auf einem Gelände, auf dem sich zunehmend weiße Rednecks ansiedeln, wo eigentlich Schwarze und Indianer einträchtig zusammenleben.
Terroristische Vereinigung. Noch nie hatte er seinen Vorgesetzten die arische Bruderschaft Texas so bezeichnen hören. Und ihm war vage bewusst, dass es zu seinem Vorteil war, dass Wilson etwas verkaufte. 20 Captains und 20 einfache Mitglieder der Bruderschaft sind bei diesem Deal unter Umständen dran. Es ist ein guter Fall, Darren. Das könnte die Wende bringen, könnte die Sache sein, die die Bruderschaft in diesem Staat ein für allemal zu Fall bringt. Bevor das Trump-Justizministerium die arische Bruderschaft mit einer Art Ehrengarde verwechselt. Sie wollen das Kind als Druckmittel benutzen? Wilson verzog angesichts der Schlussfolgerung das Gesicht. »Wir wollen bei den Ermittlungen umsichtig sein, das ist alles. Falls im Verlauf der Suche nach dem Kind irgendwelche Geheimnisse zutage kommen, können wir sie vielleicht nutzen.«
Doch so einfach ist es nicht. Das Kind ist und bleibt verschwunden, in Verdacht gerät ein älterer schwarzer Mann und das FBI möchte unbedingt seine Unvoreingenommenheit demonstrieren, indem in Sachen Rassismus nicht nur erwartungsgemäß gegen Weiße, sondern auch gegen Schwarze ermittelt wird.
Wie es geschrieben ist.
Attica Locke ist Drehbuchschreiberin in Hollywood und das prägt auch den Stil dieses Buches. Konflikte werden spannend inszeniert, dramaturgisch komplex, mit einem moralisch zwar auf der richtigen Seite stehenden, aber nicht immer legal agierenden Texas Ranger Darren Matthews. Attica Locke ist eine großartige Erzählerin mit einem genauen Gespür für Figuren und Dialoge.
Wie es gefällt.
Ein leises, intensives Buch, das alle Formen von Rassismus in den USA thematisiert. Mit starken Personen, die in ihrer Zerrissenheit zeigen, dass Rassisten auch menschliche Seiten haben, dass nicht alle Schwarzen edle Menschen sind. Dass aber die USA noch weit davon entfernt sind, Schwarze und Indianer gleichberechtigt zu behandeln. Sehr stark, sehr beeindruckend.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Im HR Info Büchercheck heute Karin Trappe über Heaven My Home von Attica Locke. Erschienen im Polar Verlag und zu haben für 22 Euro. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.